Ich lese den Predigttext aus Philipper 2. Der ist ziemlich lang, deswegen teilen wir ihn in zwei Teile. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso sollt auch ihr euch freuen und sollt euch mit mir freuen. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat. Denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich zu senden, sobald ich erfahren habe, wie es um mich steht. Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hat nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit über die andere hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Statt.
Liebe Greifbar-Gemeinde, das ist Laura Dahlmeier, unsere trotz Denise Herrmann beste Biathletin. Und das Bild zeigt sie vor zwei Tagen bei der WM, bei der Weltmeisterschaft in Östersund. Es ist ihr Zielfoto, ihr Zieleinlauf, das Ende eines harten Sprintrennens, das Laura Dahlmeier als Dritte beendete. Bronzemedaille nach einer ziemlich verkorksten Saison, nach Krankheit, Verletzung und Rückschlägen. Fühlt sich wie Gold an, meinte sie, als sie endlich wieder bei Atem war. Zieleinlauf. Sie ist angekommen an ihrem Ziel, am Ziel eines Rennens, aber immer auch ein wenig am Ziel dessen, wovon sie als junges Mädchen, als junge Frau einmal geträumt hat. Am Ziel dessen, was sie sich vorgenommen hat. Bevor dieses reale Zielfoto entstand, wird sie wieder und wieder vor ihrem inneren Auge etwas Ähnliches gehabt haben. Ankommen, das Ziel erreichen, gewinnen, das will ich, da will ich hin. Am Ende ist es genau das, wo ich gerne ankommen möchte. Bevor die große Laura durchs Ziel lief, wird die kleine Laura davon geträumt haben. Und dann wird die Laura in den Jahren dazwischen alles dafür getan haben, dass es kein Traum bleibt. Wer solch ein Zielfoto vor Augen hat, der wird sein Leben danach ausrichten. Das Ziel, das ich erreichen möchte, wird zur bestimmenden Mitte meiner Entscheidungen. Was ich tue oder lasse, wie ich mir den Tag einteile, wie oft ich trainiere, bei wem ich mir Rat suche, was ich esse, was ich nicht esse. Triple C ist dann eher ein Problem. Chocolate Chip Cookie, 488 Kalorien auf 100 Gramm. Eher nicht. Eher Hüttenkäse. Aber das tut gar nicht so weh, wie man jetzt vielleicht denkt. Denn das Ziel lockt. Es zieht und es leuchtet. Wer ein Ziel vor Augen hat, hat Biss, auf Englisch Grit. Grit heißt Biss. Und Biss, so die Psychologin Angela Duckworth, ist die Kombination von Passion und Persistence, von Leidenschaft und von Ausdauer. Wenn ich ein Zielfoto für mein Leben habe, dann habe ich Leidenschaft. Und um auch dabei zu bleiben, brauche ich Ausdauer. Und Laura Dahlmeier hat sicher beides, Leidenschaft und Ausdauer. Wie nun sieht das Zielfoto aus für Menschen, die Christus nachfolgen? Wir werden diesen langen Abschnitt aus dem Philipperbrief ganz sicher in den nächsten Minuten nicht erschöpfend behandeln können, aber ihr habt ja noch die Gespräche in den Kleingruppen. Darum konzentriere ich mich auf drei Details in diesem Zielfoto. Auf dem Zielfoto, das ich hier sehe, sehe ich Menschen, deren Leben von Jesus geprägt sind. Und zwar durch drei Details. Und dies ist das erste. Der ganze Abschnitt in diesem Schreiben aus dem Knast dreht sich um gute Beziehungen. Paulus scheint hier bei den Philippern eine größere Baustelle zu vermuten. Er schreibt zum Beispiel, macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Wann schreibt man so etwas? Naja, man schreibt es in der Regel dann, wenn die Freude noch nicht vollkommen ist und wenn es mit der Eintracht nicht so weit her ist. Zwietracht Philippi heißt es dann nicht Eintracht Philippi. Aber das wäre doch das Zielfoto. Eines Sinnes, gleiche Liebe, einmütig und einträchtig. Da ist Luft nach oben in Philippi und sicher auch bei uns. Aber es ist das Ziel, das wir mit Leidenschaft und Ausdauer verfolgen sollen. Paulus greift hier zu einem ganz bewährten Mittel, um den Philippern zu zeigen, was er meint. Er erzählt eine Geschichte. Er bringt ein Beispiel. Genauer gesagt, er malt ihnen ein Vorbild vor Augen. Und das Vorbild ist sein junger Kollege Timotheus. Der Timotheus war so etwas wie eine Allzweckwaffe des Apostels Paulus. Immer wenn es eine schwierige Reise zu machen galt, hat er ihn losgeschickt. Es war jetzt nicht das erste Mal, dass Philippi hier ins Spiel kommt. War etwas heikel, dann hat es, der Timotheus in der Regel ganz gut hingekriegt. In Thessaloniki, in Korinth und nun auch in Philippi. Paulus stellt dem Timotheus für diese Reise ein Zeugnis aus. Es ist ein Empfehlungsschreiben erster Güte. Aber nebenbei ist das, was Paulus hier über Timotheus schreibt, auch ein Hinweis auf Haltungen, die zu wichtigen und erstaunlich einmütigen Beziehungen beitragen. Wenn ihr das wollt, schaut euch bitte mal den Timotheus an, so könnte man Paulus zusammenfassen. Unsere Beziehung ist erstaunlich ermutigend und klar. Warum? Wie kommt das? Nun schaut hin, unter allen meinen Mitarbeitern ragt er heraus, was ich an ihm habe, das habe ich an keinem anderen. Und das ist zweierlei. Erstens, er sucht nicht das Seine. Er ist nicht andauernd damit beschäftigt, was ihm nützt, ihn voranbringt, ihn ins Rampenlicht stellt, seine Wünsche erfüllt. Er ist erstaunlich wenig mit sich selbst beschäftigt. Welche Wohltat! Ein Mensch, dessen Lebenslied nicht auf me, myself and I getuned ist. Und zweitens, er dient mit mir zusammen dem Evangelium. Das eine oder das andere sagt noch nicht viel. Timotheus aber ist nicht nur wenig mit sich selbst beschäftigt, er ist auch sehr mit dem Evangelium beschäftigt. Seine Leidenschaft ist mit Ausdauer darauf ausgerichtet, wie möglichst viele Menschen von Jesus hören können, wie die Gemeinde aufblühen kann und wie das Gemeinwesen zu einem lebenswerten Ort wird. Das ist seine Leidenschaft. Und beides zusammen, sagt Paulus, macht nun unsere Beziehung zueinander so wertvoll und so einträchtig. Wir sind nicht deshalb eng miteinander verbunden, weil wir uns so ähnlich wären, weil wir aus derselben sozialen Schicht stammten, weil wir ähnlich ticken, ähnlich denken, ähnlich wählen, die gleiche Fußballmannschaft verehren, die gleiche Musik hören, aus ähnlichen Familien kommen oder einfach so furchtbar nett zueinander sind. Nö. Definitiv nicht. Wir sind deshalb so eng miteinander verbunden, weil wir dasselbe wollen, mit Ausdauer und Leidenschaft. Wir haben für unser Leben dieselbe Mission. Und das macht uns zu unzertrennlichen Seelengefährten. Wie also kommen wir zu wertvollen und erstaunlich einmütigen Beziehungen? Das ist ja einer der 6 Werte unserer Greifbargemeinde. Wie setzen wir diesen Wert praktisch um? Was muss geschehen, damit wir uns diesem Detail auf dem Zielfoto nähern? Der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry hat es einmal so formuliert: Liebe besteht nicht darin, dass man einander anschaut, sondern dass man gemeinsam in dieselbe Richtung blickt. Man muss sich also bei guter Gemeinschaft, auch in der Gemeinde, nicht dauernd tief in die Augen schauen. Man muss in dieselbe Richtung schauen. Was den Timotheus als Einzelnen ausmacht, macht auch die Seelenfreundschaft von Paulus und Timotheus aus. Wie er nicht dauernd mit sich selbst beschäftigt ist, sind auch die beiden nicht dauernd mit ihrer Beziehung beschäftigt. Aber sie haben eine gemeinsame Blickrichtung, ein gemeinsames Ziel, gemeinsame Leidenschaft und Ausdauer. Und das schweißt sie auf das Engste zusammen. Unser Zielfoto als Gemeinde hat ja viel damit zu tun, ein von Jesus verändertes und erneuertes Dasein zu leben. Und dazu gehören wertvolle und erstaunlich einmütige Beziehungen. Wie kommen wir dahin? Wie werden unsere Beziehungen so erfreulich, eng, belastbar und dauerhaft? Durch die gemeinsame Blickrichtung. Wie gelingen Freundschaften? Wie gelingen Ehen? Indem sie gemeinsam auf etwas Großes schauen. Wie erleben wir als Gemeinde erstaunliche Einigkeit? Indem wir uns zusammen einer Mission für Christus in dieser Stadt verschreiben. Das zweite Detail wird leicht ungemütlicher. Wenn es dann kommt, genau. Wir unterscheiden uns in vielem von unserer Umwelt. Paulus hat einen sehr strengen Blick auf die Lebensverhältnisse seiner Zeit geworfen. Und er findet ziemlich unfreundliche Worte. Er sagt, das ist ein verdorbenes und verkehrtes Geschlecht. Eine schuldbeladene und verdorbene Generation, so übersetzt es die Basisbibel. Und dann fügt er ein zweites Detail zum Zielfoto hinzu. Er sagt, seid anders. Unter den Menschen dieser Zeit sollt ihr leuchten wie Lichter in einer dunklen Welt. Die Basisbibel übersetzt, ihr sollt hervorstrahlen wie Sterne am Himmel. Unser Zielfoto ist ein von Jesus verändertes und erneuertes Dasein. Für Paulus bedeutet das also auch, anders sein, sich unterscheiden, nicht angepasst leben. Wir werden gleich noch sehen, dass das ein wirklich heikles Thema ist. Aber bevor wir uns mit ein paar Problemen beschäftigen, möchte ich ein bisschen erzählen, was in der Antike, also zur Zeit des Paulus und der ersten Christen, damit gemeint sein könnte. Ich nenne nur ein Beispiel und es hat zu tun mit dem Anfang des Lebens. Am Anfang des Lebens. In der Antike haben große Philosophen wie Plato oder Seneca befürwortet, dass man Neugeborene tötet, wenn sie zum Beispiel behindert waren oder missgestaltet. Es war das Recht jedes Hausvaters im Römischen Reich, über Leben und Tod eines Neugeborenen zu entscheiden. Man legte ein Neugeborenes dem Patriarchen vor die Füße und dann hat er entschieden, ob dieses Kind aufgezogen werden sollte oder nicht. In einem Badehaus im antiken Askalon fand man hunderte von Skeletten. und ganz anders, als ihr vielleicht jetzt erwarten würdet, im Wesentlichen kleine Jungs, Jungen. Das Badehaus wurde auch als Bordell benutzt und man vermutet, dass man die männlichen Neugeborenen tötete, weil sie später einfach nicht von Nutzen sein würden für den Bordellbetrieb. Erst das Vordringen der christlichen Gemeinde, des christlichen Glaubens, machte mit diesen Dingen ein Ende. Der jüdische und der christliche Glaube standen dafür, das Lebensrecht jedes Neugeborenen zu achten. In meiner Heimat, in Bethel, in der dortigen Diakonie, hieß es immer, Mensch ist, wer vom Menschen geboren wurde. Und dann ist er eben auch zu achten. Etwas gröber auf Westfälisch, das Gleiche. Was zur Welt kommt, wird gewickelt. Die Christen unterschieden sich von dem, was üblich war im römischen Weltreich. Sie wussten um Gottes Liebe zu jedem einzelnen Menschenkind. Sie kannten die Zuneigung ihres Herrn zu den Kleinen, den Armen und Schwachen. Und das formte ihren gesamten Lebensstil. Das war übrigens für ihre Mitmenschen durchaus nicht nur überraschend oder sogar befremdend, ganz im Gegenteil. Es ist einer der Gründe, warum die christliche Gemeinde in jener Zeit anziehend war. Sich zu unterscheiden in einem solchen Punkt war anziehend, war Werbung für den Glauben an Christus. Ich muss jetzt zwei Grenzen markieren, damit das nicht alles bei uns in den falschen Hals kommt. Die erste Grenzziehung: Nicht alles, was da draußen passiert, ist böse und verkehrt. Vieles ist Gott sei Dank gut in dieser Welt. Ärzte heilen, Eltern sorgen, Erzieher bilden, Trainer fördern, Bäcker backen und Polizisten schützen. Das klappt alles relativ gut. Das, was Menschen schaffen und wie sie leben, können wir nur in vielerlei Hinsicht dankbar annehmen. Nicht in jeder Hinsicht ist es also uns aufgetragen, uns zu unterscheiden und bloß anders zu sein als alle anderen. Nicht anders um seiner selbst willen jedenfalls. Und zuweilen machen es die Kinder dieser Welt auch deutlich besser als die frommen Gotteskinder. Und darum eine zweite Grenzziehung bei diesem Thema. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht vor Hochmut. Es gibt einen Willen, sich zu unterscheiden, der einfach nur hochmütig auf andere herabschaut. Ich bin ja so viel besser, so viel moralischer, so viel liebender als du. Und ich weiß es auch, dass ich es bin. Und ich will, dass du auch weißt, dass ich weiß, dass ich es bin. Damit du dich mal so richtig schlecht fühlst. Sich unterscheiden bedeutet dann am eigenen Denkmal werkeln. Sich selbst groß und den Nächsten klein machen. Aber was bleibt dann? Wieso ist es trotzdem ein Detail unseres Zielfotos? Nun, ich denke, deshalb, weil uns Jesus immer wieder auf Dinge aufmerksam macht, die nicht gut laufen in dieser Welt, die böse und verdreht sind. Was Menschen schädigt, was Raubbau an der Schöpfung darstellt, was das Gute mit Füßen tritt. Wir haben das im Blick auf den Umgang mit Flüchtlingen ein paar Mal auch hier in der Gemeinde angesprochen. Nicht als Votum für eine bestimmte parteipolitische Lösung, aber streng genommen als Auslegung des Gebotes Gottes für Barmherzigkeit und Großzügigkeit und gegen Härte und Selbstbezogenheit. Das hat nicht jeder in unserer Mitte begrüßt. Aber es war genau einer der Punkte, an denen es notwendig war. Aber jetzt wird es wieder kompliziert. Denn die böse Welt ist nicht einfach immer nur da draußen. Sie ist manchmal auch hier drin. Sie ist manchmal mitten in der frommen Welt. Der Missbrauch von Schutzbefohlenen, die sexuellen Übergriffe gegen Kinder, die geschehen mitten im frommen Kosmos. Dann ist auch die Kirche ein verdorbenes und verkehrtes Geschlecht. Und zu leuchten beginnen wir erst dann, wenn Eltern vertrauen können, dass Kinder zum Beispiel im Ostseeviertel und auch hier bei uns behütet und geborgen sind, wenn sie auf uns stoßen. Und dass ihnen nichts zustößt, was ihre Seele verletzt oder gar ihren Leib schändet. Unsere Regeln als Gemeinde müssen an dieser Stelle so streng sein, dass klar ist, wir dulden hier nichts. Wir stellen sicher, dass die bei uns Kinder betreuen, besonders strengen Maßstäben gerecht werden. Wir tun alles, dass Kinder bei uns stark werden, Nein sagen lernen, Gaben entfalten und sozial fit werden. Und übrigens in alledem auch Jesus kennenlernen als ihren Herrn und Heiland. Wenn wir diesen Ruf haben, schickt eure Kinder bloß ruhig zu Greifbar oder in andere Kirchengemeinden, da widerfährt ihnen Gutes, dann sind wir diesem Detail unseres Zielfotos ein Stückchen näher gekommen. Und heilsamer Unterschied zu allem, was verkehrt und verdreht läuft in Welt und Kirche. Und das letzte Detail. Wir leben riskante Selbstlosigkeit. Paulus hat noch einen Trumpf auf der Hand. Ein weiteres Beispiel. Und dieses Mal ist es einer von ihnen, ein waschechter Philipper, ein Kind aus der Nachbarschaft. Und er trägt den merkwürdigen Namen Epaphroditus. Das heißt übersetzt Günstling der Liebesgöttin Aphrodite. Das ist mein Name. Einfacher gesagt, ein Kind der Liebe. Und eines Tages wurde dieses Kind der Liebe Christ und ließ sich taufen. Und jetzt ist er für Paulus ein Musterbeispiel eines von Jesus veränderten und erneuerten Lebens. Ein Vorbild, wenn es darum geht, unserem Zielfoto näher zu kommen. Warum? Weil Epaphroditus so gut reden konnte? Nein. Weil er ein wichtiger Leiter der Gemeinde war? Nein. Warum dann? Weil er riskante Selbstlosigkeit lebte. Und das kam so. Für Paulus ist die Zeit, in der er diesen Brief schreibt, alles andere als vergnüglich. Er schreibt, wie wir wissen, diesen Brief an die Philipper aus dem Knast. Und Knast hieß in der Antike Folgendes. Niemand hat die Absicht, Gefangene zu ernähren. Wer keine Hilfe von außen bekam, der hungerte halt. Und an der Stelle kommt Epaphroditus ins Spiel. Er reist im Auftrag der Gemeinde zu Paulus und Tag für Tag versorgt er den Apostel im Knast. Täglich, solange es halt dauert. Bringt ihm, sagen wir mal, Baguette und Käse. Und was mich beschäftigt hat bei meiner Vorbereitung war, ohne Baguette und Käse von Epaphroditus wäre der Paulus wohl nicht mehr dazu gekommen, zum Beispiel, sagen wir, den Römerbrief zu schreiben, aufgrund von Verhungern. Kein Römerbrief ohne Käsebrot. Kein Römerbrief ohne den Sohn der Liebe. Nicht schlecht, oder? Und damit noch nicht genug. Epaphroditus blieb auch, als er krank wurde. Er tat seinen Dienst unermüdlich. Er riskiert selbstlos ziemlich viel für den Apostel. Er weiß, Paulus wird noch gebraucht. Also macht er weiter. Und er macht auch dann weiter, als es anfing, richtig weh zu tun. Leidenschaft. Ausdauer. So folgt er Jesus. Der ging ja auch über alle Grenzen, auch als es weh tat. Epaphroditus hätte es fast nicht überlebt. Er wird gerade noch einmal gesund. Und da schickt ihn Paulus dann doch lieber wieder nach Hause, nicht ohne ihn zu einer Ikone der Helping Hands zu erklären. All der Leute, die in der zweiten Reihe stehen, all der Leute, ohne die nichts geht, die nicht leiten, die nicht lehren, die nicht reden, die aber den Apostel am Leben erhalten. Und das ist nun auch ein Detail unseres Zielfotos und vielleicht das Schwierigste. Welche Grenzen sind wir bereit zu überschreiten, wenn es darum geht, dem Evangelium den Weg zu bereiten, Jesus zu folgen und miteinander das Volk Jesu in Greifswald zu sammeln? Wo riskieren wir es, das eigene zurückzustellen und Opfer zu bringen, auch wenn sie wehtun? Natürlich muss man jetzt wirklich ganz ernsthaft darauf hinweisen, dass manche Aufopferung des eigenen Lebens nicht gut ist, sondern schädlich. Ausdruck von Schwäche und Bedürftigkeit, nicht Ausdruck von Stärke und Mündigkeit. Es gibt auch das, dass Menschen sich aufopfern, um endlich Anerkennung und Liebe zu finden. Aber nicht jedes Opfer fällt in diese Kategorie. Gibt es das, dass wir Lebenspläne ändern, um für Jesus verfügbar zu sein, um seine Sache voranzubringen, auf eigenes verzichten, um für die Mission der Gemeinde da zu sein? Es wird nur dann nicht schräg, wenn wir wissen, das ist zugleich das beste Leben, das wir leben könnten. Paulus redet von Freude, von seiner Freude und von der Freude der Gemeinde in Philippi. Es ist, wenn es gut geht, eben kein erzwungenes Tun, keine Pflicht. Es ist Leidenschaft. Es ist Ausdauer. Es ist der Wunsch, nahe bei Jesus zu sein. Es ist Investment in ein gutes Leben, verändert und erneuert durch Jesus. Es ist ein Schritt auf das Ziel zu, das uns gesetzt ist. Nachtrag, liebe Gemeinde. Nachtrag. Nein. Die Übertragung dieser Predigt funktioniert nicht folgendermaßen. Nicht folgendermaßen. Nicht folgendermaßen. Unsere Laura heißt nicht Claudia. Und wir erwarten von ihr zwar Biss, Leidenschaft und Ausdauer, aber keineswegs jedes Opfer, das nötig wäre, um alleine unsere Gemeinde nach vorne zu bringen. Ohne Murren natürlich. Nein. Und doch musste ich beim Predigtschreiben immer wieder daran denken, denn es verändert sich heute etwas in unserer Gemeinde. Wir bleiben eine Gemeinde, die Chefin hat es ja schon gesagt, die vom Einsatz vieler einzelner Menschen lebt. Aber was wir von Ihnen erhoffen, Claudia, als Einzelne, in den Kleingruppen und in den Teams und als ganze Gemeinde, ist Hilfe, Unterstützung, in diesem Leben zu wachsen, Beziehungen zu pflegen, uns zu unterscheiden, wo es nötig ist, und Mut zu fassen zu riskantem Investment. Hilfe zur Vertiefung des Glaubens oder, wie wir sagen, zu mündigem und lebendigem Christsein. Also drei provokative Details eines Lebensentwurfs, eines Zielfotos. Von Jesus erneuertes Leben durch wertvolle Beziehungen, die erstaunlich einmütig sind. Durch eine gemeinsame Blickrichtung, in die wir schauen. Durch Unterschiede, die in manchem nötig sind, weil im Licht Jesu manches in unserer Gesellschaft und manches in den Kirchen nicht bestehen kann. Und dann stehen wir vor der Frage, ob wir zu investieren bereit sind, auch wenn es weh tut, weil wir Teil einer aufregenden Mission sind. Darum ging es also heute, 2 Tage nach der ersten und ein paar Stunden nach der 2. Bronzemedaille der unermüdlichen Laura Dahlmeier. Und dass die mal am Ende einer Predigt stehen würde, so ganz vor dem letzten Wort, hätte ich auch nicht gedacht. Und das letzte Wort heißt Amen.